Nach dem Essen kriegst du dann Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 246. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen. Jede Woche verkosten wir gemeinsam einen Wein und erzählen die Geschichte dazu. Das Spannende an der Sache ist, dass der eine nie weiß, was der andere mitbringt. Oder umgekehrt. Für einen oder eine von uns ist das so normalerweise eine Blindverkostung. Aber letzte Woche haben wir ja wieder eine Winzerfolge gehabt.
Yes, wir waren in Gois, wieder mal in Gois. Also waren wir eh schon sehr oft. Diesmal aber bei einem doch nochmal ganz anderen Projekt und einem neueren Projekt, nämlich bei Rauschnitt. Also bei Matthias Rauscher und bei Michi Nittenaus. Und wir haben mit ihnen ein bisschen Syrah getrunken. Mm. Also Syrah aus dem Burgenland ist ja schon jetzt eigentlich was, was so nicht ganz gibt.
Sollte es mehr geben auf Basis von dem, was wir getrunken haben.
Das funktioniert schon sehr, sehr, sehr gut. Und die zwei haben uns jetzt ein bisschen erzählt, wo sie herkommen, welche Backgrounds sie haben.
Genau.
Einer halt aus Vorarlberg, der andere aus dem Burgenland. Und dann haben sie sich halt irgendwie gefunden.
Es ist schon eine Kombination. Ja. Aber es ist, wenn es reinhört, Herz halt, die zwei sind wirklich ein Herz und eine Seele. Voll. Sie sind sehr, sehr süß und sie machen sehr guten Wein.
Nächste Mal.
Gute Folgen, hat man gedacht.
Richtig.
So. Und heute wieder eine reguläre Folge.
Geht wieder mal weiter. Yes. Sehr gut. Du hast da schon was mitgebracht.
Ich habe hier schon etwas vorbereitet.
Das schaut sehr rot aus. Das schaut sehr fast violett an den Rändern da aus.
Ja, genau.
Das wirkt jetzt nicht nach einem älteren Rotwein per se. Einmal, wenn ich das so schwenke, hat das schon sehr viele Reflexe in Richtung Violett drinnen.
Das ist nicht falsch, ja. Relativ dunkel, ne?
Recht dunkel, genau. Hm, schön.
Hm.
So ein bisschen Sediment schwimmt da mit.
Hast du Sediment
also nicht ganz filtriert wirkt es zumindest.
Ja, es ist auf jeden Fall nicht ganz filtriert, das ist fix.
Nein, ich habe nur so leichte, ein bisschen was bleibt am Glaselpicken draußen. Ah, herrlich. Die Nase sagt schon mal wieder Sauerkirsche, sagt sehr, sehr schön.
Hallo, Saft.
Saft sagt gleich sehr, sehr schön. Schon wieder mal eine Vermutung eigentlich, aber gut. Aber ja, schöner Saft, sehr dunkle Frucht eigentlich eher.
Ja, genau.
Also geht eher in dieses fast Brombeerige so ein bisschen reiner.
Voll, ich finde es ein bisschen was Cassissiges auch. Also es hat schon diese Klarheit, die Cassis manchmal mitbringt.
Ja, dann aber so nur ganz leicht finde ich. Also es ist nicht so, das mache ich mal, das finde ich gerade bei Cassis, wo das so betörend und auch übertönend ist, dass
das
du
ist
nur
nicht
mehr
stimmt.
Das hast.
Das und Brombeere finde ich richtig gut.
Ja, weil es trotzdem auch so eine Frische hat. Also das ist jetzt nicht das eingelegte, eingekochte, sondern das ist wirklich so... Die frischen Brombeeren, die du gerade zerquetscht hast quasi, wo so ein bisschen der Saft schon rausrinnt und so. Geil. Schöne Würze, so ein bisschen was in Richtung Holzeinsatz spürbar, finde ich.
Mhm.
Aber fein. Und dann zieht dann das halt richtig ein. Also so ein bisschen eine Kräuterigkeit, aber das ist alles eher im Hintergrund. Das ist schon, das spricht schon für Saft. Das ist schon fruit forward da in der Nase jetzt einmal.
Yes.
Puh, das hat richtig Eisen hinten.
Yes, it does.
Schiebt richtig. Mhm. Schönes Tannin. Mhm. Super
Saft vorne dran.
Ja, aber ich bin gerade noch bei dem, was da hinten weitergeht, weil das einfach so präzise sich zusammenzieht.
Yes, it does.
Und dann so einen Strahl bildet aus diesem schon ein bisschen scharfkantigen, eisenhaltigen da hinten raus.
Es hat richtig
und der
Struktur.
Säure.
Es hat richtig Grip da hinten dran.
Mhm. Mhm. Dann wird es ganz hinten so ein bisschen rustikaler, finde ich auch nochmal das Tannin.
Ja. Ich finde, es ist generell relativ rustikal, aber es ist nicht zu viel davon.
Ja, ich finde, also rustikal verbinde ich immer eher mit, das hat mehr Ecken und Kanten unterschiedlicher Art und Weise.
Gut, es hat tatsächlich eine Feinheit.
Ja, genau.
Ja, ganz genau. Das hat durchaus eine Feinheit, also
richtig.
Eine Gradlinigkeit einfach.
Mhm. Ja, und ich finde halt, dass diese eine Kante, die da drinnen ist, die zieht sich halt durch. Und hinten außen wird es nochmal so ein bisschen körniger insgesamt.
Mhm.
Aber ja, davor, der Saft, das ist total wieder dieses Brombeerthema.
Mhm.
Fast noch stärker als in der Nase, finde ich, weil wir da in der Kombination mit der Säure halt noch viel mehr in diese frischen Brombeeren reingehen. Also ein bisschen Cranberry, aber eher, es wird halt eher dunkler, deswegen bin ich lieber bei der Brombeere insgesamt.
Ich bin auch sehr bei dunkel. Mhm.
Aber ich weiß, was ich meine von Cranberry her, dieses, was du immer hast, dieses eisenhaltig mit Frucht, ist ja immer so ein bisschen für
immer
mich dieses Cranberry-Thema und das finde ich ist da schon drinnen, aber die Frucht per se ist dunkler.
Das lässt sich natürlich sehr, sehr gut dringen insgesamt.
Extrem gut, ja. Also Trinkfluss ohne Ende. Mhm. Aber ich muss jetzt noch mal einen zweiten Schluck machen, weil ich jetzt da doch zu einem gewissen Grad überrascht war von dieser Scharfkantigkeit da drinnen und von diesem eisenhaltigen, weil die Nasen verspricht fast noch ein bisschen, oder verspricht. Ich finde das ja eigentlich sehr positiv, was da im Gaumen passiert. Aber die Nase wirkt so ein bisschen mehr, als wird das nur Saft sein.
Nein.
Aber das Struktur. Hat schon super Struktur, ja, voll. Jetzt muss ich mir den Start dann einmal anschauen.
Ja, bitte.
Ja, ist einfach voller Saft, wirklich diese ganzen, dieser ganze Beerenmix zusammen gecrushed, wo halt einfach mehr Brombeeren drinnen sind. Dieses ganze Cassis-Thema finde ich gar nicht so stark jetzt dann am Gaumen. Das ist in der Nase ein bisschen mehr da, wo du das so ein bisschen spürst.
Hinten nachher diese Würze, die kommt. Sehr, voll. Sehr schön.
Richtig schön. Und schiebt halt komplett an.
Absolut.
Auch insgesamt von der Stilistik her eher auf der kühleren Seite.
Sehr auf der kühlen Seite, sehr auf der feingliedrigen Seite.
Richtig.
Obwohl du da Struktur drinnen hast.
Ja, ja.
Aber alles rundum und um. Ist in keiner Form rund oder sowas in der Richtung.
Nein,
auch
nicht,
nicht
warm, ja.
Und überhaupt nicht warm, nein. Sondern sehr auf der feinen Seite.
Ich würde jetzt auch Alkohol eher 12,5 oder 13 gehen, nicht mehr
es
unbedingt.
Es sind 13,
ja,
genau.
Ja. Also grundsätzlich.
Ich finde, die Rebsorten ist da sehr klar zu erkennen, um ehrlich zu sein.
Ja, also ich würde in Wirklichkeit sehr in Richtung Österreich gehen, ja. Vom ersten Ding.
Genau.
Und dann Richtung Blaufränkisch. Richtig. Rennen. Okay. Ja, weil, also ich finde es nicht so klar. Ich glaube, das kannst du mit ein, zwei anderen Sachen, aber meine erste Intention auch vom Reinriechen schon war, okay, junger Blaufränkisch, weil das hat ja immer so ein bisschen dieses Stinkerl, das sie abbaut und dann
ja,
halt
genau.
zu so einem überdimensionalen Fruchtding wird, was ja Blaufränkisch dann in der Alterung gar nicht mehr hat.
Ja, genau.
Und das erinnert mich halt sofort an so Blaufränkisch, aber das muss irgendwie dann halt 23 sein oder
exakt.
So.
Exakt, ja. Es ist 23.
Ja, macht auch Sinn von ja. der Struktur her. Nein, ich hätte Blaufränkisch natürlich sofort gesagt, wenn ja. du nicht gesagt hast, das ist sehr erkennbar. Jetzt
ja gut, so nochmal aufgelegt, gell? Wo warst du denn sonst gegangen?
Ich habe überlegt kurz, ob das irgendwo geht, aber ich war noch nicht mit dem Durchdeklinieren noch nicht so
okay.
weit. Also du hast mir noch ein bisschen Zeit gegeben.
Ah, sorry. Aber ich finde,
es
ist
eh
so Blaufränkisch
klar. Gleich gesagt,
ich finde, es ist so logisch in dem Fall, einfach weil es so, es hat einfach
ja.
alle Komponenten, die du für Blaufränkisch brauchst.
Es geht sich auf jeden Fall aus,
genau.
Richtig. Aber ich hätte
und
jetzt
auch von der Farbe
gedacht,
her, auch von dem her, wie es ausschaut,
ja.
das nur dazu.
Genau. Ich hätte jetzt noch durchgedacht, ob es irgendwas gibt, was so in diese Richtung gehen kann.
Ja.
Aber das Problem war, glaube ich, dann am Schluss gewesen, dass ich nichts so Kühles kriege.
Exakt. So ist es.
Weil wo hast du dann die Struktur plus diese Kühle?
Na.
Du musst Italien relativ schnell ausschließen.
Ja, das geht
kannst
sich dann nicht
irgendwo
aus.
In Richtung Südtirol gehen, aber das ist auch gleich mal wieder
ja,
weg.
Ja, auch nicht wirklich, ne?
Ja, aber ich finde, junger Blaufränkisch, da kannst du schon auch in ein paar Ecken gehen. Aber ja, es schreit schon Blaufränkisch, deswegen macht es Sinn.
Richtig.
Das heißt aber von der Struktur her auch eher Südburgenland, oder wie?
Das Modell dafür ist Südburgenland, ja.
Ja, aber es ist trotzdem nicht in Südburgenland gemacht.
Es ist trotzdem nicht im Südburgenland gemacht. Sehr wohl aber auf Schiefer.
Ist es ein Winzer, der noch nicht so lang Wein macht?
Es ist ein Winzer, der noch nicht so lang Wein macht.
Ja, dann würde ich da mal Trettler droppen.
Richtig, du hast den Newsletter gelesen, perfekt.
Nein, ich habe den Wein natürlich daheim.
Ah, wirklich?
Ja, ich habe den natürlich auch schon verkostet und wollte jetzt da heute oder morgen die E-Mail schreiben dann.
Sebastian, wir haben Maßen gehabt, wie sagt er das?
Ja, war knapp. Shoutout an dieser Stelle an den lieben Herrn Bieber von Weinfahrer.
Yes.
Der hat mir nämlich eine Flasche geschickt, weil ich mit ihm geschrieben habe und gesagt habe, hörst, was ist das, wie geil ist das? Und er sagt, ja, das musst du unbedingt kosten, let's go.
Ja,
du wirst
so,
schneller.
Nein, der Herr Trettler hat mir das persönlich geschickt. Also
ah.
Der Herr Trettler, Blödsinn, der Herr Eichberger hat mir das
ja,
persönlich
ja,
geschickt. Weil ja nur das Weingut Trettler heißt,
richtig.
Aber nicht der Sebastian selber. Aber ja, der gute Mann hat mir das zukommen lassen, vor Weihnachten, ne?
Aha,
ja,
tatsächlich.
Ja. Also irgendwann im Herbst war das irgendwann einmal. Und wir haben da schon kurz telefoniert gehabt. Und dann haben wir das jetzt finalisiert, weil ich mir gedacht habe, es wird gefährlich. Weil jetzt
ja,
ist er
ja.
überall.
Nein, ich habe das wie das Newsletter, ich habe es davor schon gesehen, weil sie es davor schon irgendwo mal gepostet haben kurz.
Ja.
Und habe dann kurz mit dem Herrn Bieber geschrieben und habe gesagt, hörst, wie damals. Und er hat gesagt, ja, let's go, schicke ich dir gleich. Dann habe ich natürlich ein bisschen gebraucht, bis ich das verkosten habe können.
Ja, ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich in Sebastian seine Sachen verkosten habe können, ganz genau.
Ja.
Aber das war schon sehr spannend. Tatsächlich steht er jetzt ein paar Monate später nochmal ein Ecken schöner da.
Ja, ja.
Also das hat auch wirklich einfach in der Flasche nur ein bisschen gebraucht.
Mhm.
Aber ich finde das jetzt so
ist
geil.
Ist so schön. Ja, ja, voll.
Und mein Freund, das ist Erstlingswerk.
Ja,
gell?
Ja, ich weiß.
Also das müssen wir hier gleich mal hinzusagen. Wie der Sebastian das gemacht hat, war er 17, 18.
Das ist so schön.
Absoluter Irrsinn. Aber gut, steigen wir mal ein in diese Geschichte. Es ist der Blaufränkisch Schiefer 2023.
Yes.
Das allererste Werk, ich würde dazu schon Werk sagen, weil es ist ein richtig, richtig schönes Ding, vom Sebastian Eichberger. von Trettlerwein. Und ich finde das immer extrem cool, wenn uns junge Winzerinnen und Winzer ihre Weine schicken. Ja. Ich schätze das immer extrem, weil es ist schon eine sehr mutige Sache, eine dass man rausgeht.
Mit die ersten.
Und ganz genau, es ist natürlich, ich freue mich persönlich einfach ja. immer, weil ich mir denke, hörst, wie cool, dass ihr uns das sagen wollt. Wie cool ist das? Also ich kriege ja jetzt wieder zwei, drei Sachen geschickt und ich freue mich so sehr drüber.
Ja, weil
es ist immer so spannend, wenn du was kriegst oder nur überhaupt nicht weißt, in welche Richtung das geht.
Ja, wo du gar keine Ahnung hast, ja.
Und das dann einfach auf dich wirken lassen kannst. Und es ist, wie schon gesagt, wie du schon gesagt hast, es ist so ein Vertrauensbeweis, es ist so eine großartige Sache. Und der Sebastian hat mir das ja nicht irgendwie geschickt, sondern der Sebastian hat, und da muss ich dir jetzt gleich die Flasche dazu auch noch zeigen.
Yes.
Ja, super coole, sehr, sehr, sehr clean, sehr reduzierte Voll. Etiketten. Ich zeige euch das jetzt auch gleich nochmal.
Richtig, also wer über YouTube zuschaut, der kann das auch sehen.
Ah ja, ganz genau, wir müssen immer wieder zusagen. Liebe YouTube-Menschen, this is what it looks like.
Yes.
Super, super clean.
Voll das schön ist, einfach, ja.
Genau. Es ist ein Etikett, das ist ultra, ultra clean. Da sind nur Lettern oben. Und diese Lettern sind tatsächlich handgetippt.
Ah ja, weil schaut, es hat auch diesen Schreibmaschinen-Look.
Von der Schreibmaschine vom Papa, ganz genau, cool. Von Sebastian. Und der Sebastian hat mir natürlich auch ein handgetipptes Briefchen beigelegt noch dazu. Also ich war schon mal begeistert natürlich von dem, wie das ausgeschaut hat und wie das daherkommt. Also alles richtig
Sehr
gemacht.
Sehr gute Kommunikationsidee.
Richtig, richtig schön. Und ich finde halt so ganz cleane Etiketten, die aber dann trotzdem sowas Persönliches haben, weil das ist einfach ein ganz ein persönliches Typeface. Das ist einfach nur von dieser Ding, also von dieser Schreibmaschine handgetippt und die Grafikagentur hat es dann einfach eingescannt und gesetzt. Und sowas ist natürlich nice, wenn du das dann vervollständigst mit so einem eigenen persönlichen kleinen gedruckten
Brüchen. Ja, das sind halt Details, die super sind. Ja.
Richtig, richtig cool. Und der Sebastian hat mir geschickt, einerseits eben den Blaufränkischen im Glas haben und andererseits von seinem zweiten Jahrgang schon den Chardonnay, der war zu dem Zeitpunkt auch schon verfügbar. Und ich habe das eben damals schon gekostet gehabt, dann eben ein bisschen braucht natürlich, weil wir wissen es ja alle, es dauert ein bisschen, bis ich die Sachen koste, die ich dann daheim habe. Und haben wir damals schon gedacht, nice. Aber ich muss das, glaube ich, nur mal ein bisschen lassen und später probieren.
Ja.
Und habe das jetzt eben vor, wann werden es gewesen sein, zwei Wochen, drei Wochen gemacht und habe dann gewusst, okay, das wird die nächste Folge, let's go. Und ich bin sehr froh, dass ich es jetzt gemacht habe.
Ja, also ja, das war wirklich knapp diesmal, ja.
Sehr gut.
Aber schön, naja.
Ja, und ich habe da jetzt natürlich auf meinem Sheet stehen, du wirst vom Sebastian noch nichts im Glasl gehabt haben. Hahaha, naja.
That's a no. Nein, aber ich habe tatsächlich den Chardonnay noch nicht im Glasl gehabt. Also ich habe nur Blaufränkisch mal gehabt.
Chardonnay ist auch sehr, sehr cool, ist much more charming. Mhm. Also es ist einfach ein bisschen runder, ist ein bisschen voller. 24 war da ein anderes Jahr natürlich als 23 und 24 war das erste Jahr, wo das gemacht hat. Ist natürlich auch ein cooles Ding. Aber ich finde, sein Standard-Wein ist trotzdem der Blaufränkisch. Ja. Ich meine, schauen wir mal, wie das weitergeht, weil er hat so viel mehr vor. Mhm, aber dazu kommen wir noch. Schauen wir uns einmal als allererstes an, wieso das Weingut vom Sebastian jetzt eigentlich Trettler heißt und nicht irgendwie anders. Und wieso der heute 20-Jährige jetzt Wein macht. Er ist jetzt nicht in der klassischen Weinbaudynastie aufgewachsen, aber Wein ist halt doch allgegenwärtig, wenn du in Neckenmarkt aufwachst. Ne? Da kommst du einfach nicht aus.
Ja.
Die Eltern von Sebastian, die sind relativ jung nur, also die sind nur so gut 20 Jahre älter als er, haben auf ihre Weise jeweils Verbindungen zum Thema Wein. Die Mama hat tatsächlich Weinmanagement in Eisenstadt studiert und ist mit Weingärten in der Familie aufgewachsen, aber die sind halt klassisch zum Traubenverkauf verwendet worden. Wir sind halt im Mittelburgenland, viele Familien haben einfach kleine Flecken an Rebfläche, halber Hektar, maximaler Hektar oder sowas in Richtung. Und das wird ja ganz oft verkauft, weil sie sich oft nicht auszahlt, da selber was draus zu machen.
Ja, weil es früher einfach quasi für Eigenbedarf genutzt worden ist. Dann irgendwann hast du halt nicht mehr drei Generationen am Haus gehabt, die das alles irgendwie mittrunken hätten oder ist auch weniger Wein getrunken worden.
Genau.
Und dann wird es halt einfach verkauft. Ja.
So ist es. Und diese Familienweingärten sind aber vor der Zeit von Sebastian noch verkauft worden. Also der hat auch gar nicht mehr mitgekriegt. Und die Mama hat aber nach dem Studium nur bei zwei Weinbetrieben gearbeitet. Einerseits bei der Winzergenossenschaft in Horizon und andererseits bei der Juliana Wieder. Also beides eher im klassischen Bereich. Ne? Und grundsätzlich hat ich das wohl schon Spaß gemacht damals. Aber durch den Sebastian, also dass er ein Kind gekriegt hat, ist sie dann eben so ein bisschen rausgefallen aus dem Ganzen. Mhm. Und der Sebastian kann sich aber nur erinnern, wie er in die Ferien manchmal bei Eichenwald weinet. Das ist der Name von der Horizoner Genossenschaft. Ja. Ein bisschen Rebranding betrieben damals. so ein bisschen an Zeit verbracht hat und in die Ferien hat schon gemerkt hat, es ist eigentlich cool, das taugt man schon. Und der Papa hat sich tatsächlich ein bisschen gegen Wein gewehrt. Auch von dieser Familienseite hat es Weingärten gegeben, aber da sind die Trauben natürlich auch an die Genossenschaft verkauft worden. Also von beiden Seiten so ein bisschen dieses Familiäre natürlich dabei. Der Papa hat zwar keine Leidenschaft für Wein gehabt, sehr wohl aber für Saft. Der ist in diese Richtung gegangen. Cool. Der hat dann damit angefangen, eine Streuobstwiese, die auch in der Familie war, zu Apfelsaft zu verarbeiten. Später sind dann ein bisschen Trauben auch dazu gekommen, aber Wein selber zu machen, hat den Papa überhaupt nicht interessiert. Der ist bei Saft geblieben und Saft only. Es waren nur rund so ein halber Hektar Rebfläche in der Family, also auch nicht unendlich viel. Und wie ihn Sebastian gefragt habe, was denn der Papa für Säfte macht, hat er gesagt, Fruchtsäfte für den Mittelstand. So heißen, nichts ultra schickes, jetzt keine Weinersatzgeschichten oder sowas in der Richtung. Sondern einfach guten Saft ohne fancy Infusions oder ähnlichem. Ja, ja. Aber so lieb, wie er gleich mal erklärt hat, jetzt nichts Arges, gell? Und nebenbei ist er heute auch mit dem Lohnfüllen von Traubensaft beschäftigt. Also er hat schon dieses Saftding für sich einfach gefunden und aufbaut und ausbaut, aber Wein hat er immer gesagt, sicher nicht.
Okay.
Ist aber nach wie vor im Nebenerwerb. Also er arbeitet dabei.
Okay.
Und wie es so ist, wenn sich der Papa für alles interessiert, außer für Wein, muss das Pendel natürlich in der nächsten Generation dann wieder in die andere Richtung schwingen. Das geht nicht anders.
Das erfordert quasi die Historie des Burgenlands.
So ist es. Und so war es aber beim Sebastian, der hat sich schon als kleines Kind dann eigentlich einbüht, dass er Wein machen will in irgendeiner Form oder dass er zumindest dann am Weingut arbeiten will, weil das war halt cool. Was Wein ist, weißt du als Kind natürlich noch nicht, aber du weißt, es taugt da. Es ist eine coole Idee.
Das ist irgendwie wichtig, weil es halt in dem ganzen Dorf um Wein geht. Ja.
Genau. Und er ist dann in die Weinbarschule gegangen, war aber zwischendurch einmal ein bisschen verunsichert, weil wie er dann angefangen hat, Wein zu trinken, hat er auch gemerkt, was Wein ist. Mhm. Und was er ihm nicht so taugt hat, waren die ganzen ultraklassischen Rotweine, die es in der Region am Neckenmarkt gegeben hat. Und dann hat er sich mal kurz gedacht, Scheiße.
Das ist halt das will ich sehr gar nicht schwierig, machen. Glaube ich, wenn du mit dem anfängst, weil das ist halt, wenn du mit Holz nichts zu tun hast quasi und das ist dann Vollholzwein quasi,
ja.
Teilweise, sagen wir mal so, und halt auch schwer und ja. Halt, ja.
Naja, er hat gesagt, also, das war tatsächlich gar
das halt nicht so viel.
Und dann hat er sich gedacht, well fuck, muss ich jetzt sowas auch machen und ist dann aber drauf gekommen, es gibt andere Sachen,
gibt
zum Pecano, es gibt da noch Weißwein, ne? Also auch in der Region hat es dann durchaus Sachen gegeben, die einfach spannender waren als das. In der zweiten Klasse ist es dann tatsächlich so weit gewesen, dass er wirklich gecheckt hat, okay, das will ich jetzt fix machen. Also jetzt habe ich die Sachen gefunden, die interessant sind, ganz genau. Und er hat dann, und das finde ich sehr cool vom Papa nämlich auch, mit seinem Papa gemeinsam entscheiden dürfen, dass er zwei von den kleinen Weingärten, die sie haben, roden und neu auspflanzen. Einer am Bodigraben und einer am Gummeritsch. Was pflanzt man da neu aus? Genau die Sachen, die man halt spannend findet und gerade in der Schule gelernt hat. Was waren das beim Sebastian?
Oje.
Genau, Piwis.
Okay.
Er hat gesagt, er wird heute jetzt nicht unbedingt mehr so wie ein Gris und Muscaris neu auspflanzen. Mhm. Besonders mit Muscaris hadert er halt sehr hart. Aber der Papa liebt halt Muskat-Rebsorten für den Saft.
Ja.
Und das passt jetzt eh, weil jetzt werden diese Trauben eh für Saft verwendet, ist in Ordnung. Und er hat gesagt, Souvenir Gris, das würde er eigentlich in Zukunft auch mal als Wein probieren. Aber aktuell geht das halt in die Saftproduktion und in Ordnung ist es.
Mhm.
Aber es war halt früher im Bodigraben ein alter Blaufränkisch drauf. Und das tut ihm jetzt natürlich weh.
Ist natürlich bitter, ja. Aber Souvenir Gris gibt es ja gute Beispiele in der Region, dass das gut geht.
Genau.
Schaut auf Franz Weniger, ne?
Das interessiert mich durchaus. Ja. Also das würde er ganz gerne mal probieren. Und ebenfalls im zweiten Jahr von der Weinbarschule ist im Sebastian da wirklich der Knopf aufgegangen, was Rotwein in der Region angeht. Schüttern ist der Stefan Welanschitz.
Hm.
Ganz klar. Also die Familien kennen sie sowieso, weißt du, wenn sie in der Nähe wohnen.
Wer sonst?
Neckenmarkt ist auch nicht groß. Und der Sebastian ist dann einmal zum Stefan in den Keller Kosten gegangen und da ist halt einfach eine neue Welt für ihn aufgegangen.
Ja, das ist halt gewusst, ganz was
okay,
anderes.
Da geht was. Sebastian hat erzählt, wie er da unten gestanden ist und gemerkt hat, hey, es muss nicht alles Brett und Schwarz sein. Da hat er dann auch gewusst, okay, ich will
Reduktion
fix da Wein machen.
Ist geil.
Das taugt mir schon sehr, da, was dabei rauskommt. Und davor hat er halt wirklich eher Sachen, was er sich geschenkt kriegt von befreundeten Familien aus der Region. Und das war halt alles sehr klassisch.
Ja, das ist halt eine andere Stilistik. Ja.
Genau. Und ab dem Zeitpunkt ist er dann halt einfach öfter bei Kohlfock ein- und ausgegangen und hat, wie er gesagt hat, so ein bisschen Betriebsspionage betrieben. Beziehungsweise bei den Stefan Welanschitz zum Rat gefragt, genau. Um zu schauen, was da gerade passiert, was da gerade los ist. Das dritte Jahr in der Weinbauschule ist ja dann bekanntlich das Praktikumsjahr. Mhm. Das sind sie wirklich ein ganzes Jahr weg, also mehr als ein Jahr, mehr als 12 Monate tatsächlich. Und jetzt sagen wir mal den letzten Ort, auf den du kommen würdest, wenn du ein Weinbaupraktikum machen willst.
Habe ich irgendwelche Restriktionen?
Europa.
Okay. Norwegen.
Schweden.
Ah ja. Ja, okay, 50-50 Chance, ja.
Es ist tatsächlich.
Finnland war vielleicht Neujahr fast, ja.
Es ist tatsächlich sehr überraschend gewesen für mich, wie der Sebastian das erzählt hat. Der war knapp ein Jahr bei Kullabergs Vineyard. Das ist eigentlich einer der Vorreiter des Weinbaus in Schweden. Das Projekt existiert, weil es an sehr wohlhabenden Menschen gehört.
Ja.
Also Investorenweingut, und deswegen gibt es da sehr wenig monetäre Einschränkungen. Und du fragst jetzt sicher, wie der Sebastian aus einem mittelburgenländischen, als ein mittelburgenländischer Weinbauschüler auf so ein Praktikum kommt.
Ah, noch immer wegen die Piwis?
Nein. Hat tatsächlich wenig mit den Piwis zu tun.
Das hätte man noch vorstellen können, dass du sagst, okay, gut, Piwis und dann halt Zukunftsgedanken quasi, wie geht das weiter mit Klimaerwärmung und Co., müssen wir mal in den Norden schauen. So hätte es mir vorstellen können.
Es war tatsächlich, ich meine, damals war er halt 15, 16, ne?
Nein, aber ich meine, er hat auch mit 17, 18 so einen Wein gemacht. Also denke ich mir,
absolut richtig. Du wirst
der Junge hat schon Ideen. Ne?
Du wirst der Herrn, was er jetzt in der Zwischenzeit noch alles gemacht hat, der Junge hat Ideen. Das ist absoluter Wahnsinn.
Deswegen hätte ich nicht als normalen 15, 16-Jährigen eingeschätzt.
Ich glaube, das ist auch richtig, weil ein normaler 15, 16-Jähriger kommt wahrscheinlich nicht einmal auf die Idee, dass er da hingeht. Ne? Sondern bleibt halt irgendwo.
Der geht zu dem Weingut, wo halt jetzt die Mama schon gearbeitet hat.
Genau.
Das war vollkommen logisch und auch okay.
Aber nicht der Sebastian. Es ist nämlich so, dass der Kellermeister von diesem schwedischen Weingut die Weinbauschulen in Silberberg und Klosterneuburg besucht hat, bevor er wieder zurück in seine schwedische Heimat gegangen ist. Also der kommt aus Schweden, hat gesagt, ich will irgendwo lernen, was nicht Schweden ist, weil wir wissen nicht so viel.
Ich glaube, wir haben keine Ahnung.
Und ist dann nach Österreich gekommen und war in Silberberg und Klosterneuburg und ist dann wieder zurückgegangen und hat deswegen diese Praktikumsstellen eben in Klosterneuburg, Silberberg, überall ausgeschrieben gehabt, also bei den ganzen Weinbauschulen. Und der Sebastian hat halt zu dem Zeitpunkt so ein bisschen geschaut, wo er hingewühlt, war sich nicht ganz sicher. Klaus Preisinger hätte ihn schon ergustert gehabt, also das war eine Idee, aber das war halt sehr nahe. Und dann hat er zu dem Zeitpunkt gerade eine riesige Liebe für deutschen Riesling entwickelt gehabt und hat gesagt, oh, das war eigentlich auch cool. Aber das war ihm zu dem Zeitpunkt fast ein bisschen zu viel. Also da hat er nicht gewusst, wo soll ich jetzt hingehen, wen kann ich fragen, wo kriege ich überhaupt was.
Wirklich viel,
So ist es. Und dann hat er diese Anzeige aus Schweden gesehen und hat sich gedacht, super, ich wollte eigentlich eher ein bisschen weiter weg von daheim. Klingt voll spannend. Why not?
Cool.
Und ist gegangen.
Finde ich super.
Absolut spitze. Und er hat gesagt, das hat ihm extrem viel gebracht. Zum einen hat das Weingut, wie schon gesagt, sehr wenig finanzielle Restriktionen gehabt. Das heißt, es war alles neu. Technik auf dem neuesten Stand. Keller war das erste Jahr, wo der genutzt worden ist. Ganz, ganz, ganz neu. Das Team war groß und international. Das heißt, du hast dich nicht komplett deppert hackeln müssen, aber das war trotzdem extrem viel los. Und alle haben am Weingut gewohnt. Das heißt, es war dementsprechend auch große Gaude.
Cool.
Und er hat gesagt, das war so ein cooles Jahr. Der Weinstil aus seiner heutigen Sicht ist natürlich eher klassisch, eher präzise, geradlinig, alles hundertprozentig kontrolliert, Struktur, fast ein bisschen klassisch wie bei uns. Der Mann hat natürlich auch, also der Kellermeister hat natürlich auch in Österreich gelernt. Dementsprechend alles im Einstieg im Stalltank, alles Größere im Holz.
Ja, egal, sicher. Ja,
also eher oldschool österreichisch tatsächlich, also wo auch, was weiß ich, zu wenig dann Alkohol rauskommen könnte, einmal aufzuckern. Ah, das kennen wir bei uns natürlich auch sehr gut.
Die Dulner Sonne scheint da in Schweden.
So ist es. Also er gesagt, eigentlich recht lustig jetzt so im Nachhinein. Aber es war für ihn einfach ein sehr, sehr, sehr cooles Learning. Und er hat gesagt, mitgenommen hat er sich vor allem auch dieses ganz saubere Arbeiten. Und das ist meiner Meinung nach natürlich ein brillantes Learning. Er hat gemeint, dass es ihm schon wichtig ist, möglichst viel zu analysieren und einen sehr guten Überblick zu behalten. Auch das hat er dort übrigens gesehen. Er will nicht einfach mal machen. Wobei du manchmal einfach mal machen musst natürlich. Ja. Aber was du analysieren kannst, das will wir schon wissen, wie es ausschaut gerade. Und gerade dieses Saubere und diese Präzision ist ihm halt auch wirklich geblieben bei dem, was er jetzt heute macht selber. Und außerdem ein Learning, was er so gar nicht haben will, nämlich so ganz riesengroße Rebflächen. Die haben dort sehr, sehr viel Fläche gehabt, vor allem auch zum Beispiel einen riesengroßen Weingarten mit 6 Hektar, da war eine Zeile einfach einmal 100 Meter lang und es hat 200 Zeilen gegeben. Und er hat gesagt, dass du das Ende von so einer Zeile einfach nicht siehst, wenn du arbeitest, das ist schon ein hoher Frustrationsgrad. Und er hat gesagt, vor allem wenn du weißt, da ist es nicht nur eine Zeile und dann ist es aus, sondern da sind jetzt nur mal ein paar hundert. Braucht er nicht. Gut, dass sowas im zerstückelten Burgenland ja nicht so häufig vorkommt.
Richtig, ja.
Aber das war auch was, wo er gesagt hat, okay, so dieses ganz, ganz, ganz riesige braucht er nicht.
Ja.
Macht keinen Sinn.
Ja, für ist auch immer ein gutes Learning, wenn du das einfach mal gesehen hast und nicht da immer denkst, man, vielleicht muss ich einfach doch mehr machen und größer werden, damit es halt dann noch cooler ist, damit ich mehr Geld verdiene, was auch immer. Ja. Wenn du merkst, das ist halt vom Arbeiten auch gar nicht deins, ist auch nicht so schlecht.
Ja. Zurück im Burgenland ist es dann gleich direkt reingegangen in die eigene Winzerkarriere. Das letzte Restl vom Praktikumsjahr hat nämlich der Sebastian einfach dann zu Hause fertig gemacht. Also das war, glaube ich, ein Monat oder zwei übrig. Und die hat er einfach direkt in die Lese 2023 gesteckt. Und da kommt dann direkt dieses jährliche Ding
dabei aus. Das ist schon Wahnsinn.
Das ist absolut wild, oder? Ich meine, komplett irre.
Ja.
Das war quasi die Übergangszeit zwischen 3. und 4. Klasse Weinbauschule. Überleg dir mal, was du zwischen der 3. und 4. Klasse Oberstufen gemacht hast, ne? Nicht das.
Also das werden wir jetzt nicht weiter.
Wir brauchen es nicht diskutieren. Hab's nur im Kopf, während du das trinkst, ne?
Ja, also, ist arg, ja.
Will ich nur gesagt haben. Die Trauben für den Wein stammen von der Lage Hochberg. Die Fläche ist rund 0,4 Hektar groß und im Trettlerschen Familienbesitz, wie schon gesagt. Also das ist einer von den Flächen von Erna. Trettler, das ist die Familie auf Seiten des Papas.
Aha.
Also das ist der Familiennamenseite Papa.
Aha, okay.
Genau. Und weil dieser Wein von dieser Trettlerfläche stammt, hat der Sebastian gesagt, nee, ich gleich Weingut also. Weil das war damals halt der allererste Wein, der einzige Wein. Also hat er gesagt, Trettlerwein
ist
es.
Ja, cool. Aber ich sehe, es ist ein guter Name, finde ich grundsätzlich, weil es halt einprägsam
ist. Es
ist
kurz, es ist prägnant, es ist einprägsam, es kann jeder sagen, es kann jeder schreiben, fertig.
Und es klingt wie ein klassischer burgenländischer Name im Endeffekt.
Ja,
ne?
Es ist also ein klassischer burgenländischer Name.
Es ist ein österreichischer Name. Du erwartest halt jetzt, also es wird ihm sehr, sehr oft passieren in seiner weiteren Karriere, dass ihm die Leute mit Herr Trettler anreden.
Fix. Ich habe am Anfang Herr Trettler gesagt.
Ja, sicher. Nein, es ist halt logisch, weil für uns klingt es wie ein Familienname.
Ja.
Aber vielleicht ist das eh gar nicht so schlecht, wenn du einerseits dieses Persönliche hast mit dem Familiennamen da drauf und das dann trotzdem im Tieferen halt einfach nicht dein Familienname ist. Es kann schon nicht so schlecht sein.
Ich glaube, für ihn passt es auf jeden Fall mal sehr, sehr gut so. Den Weingarten hat auf jeden Fall damals der Onkel vom Opa übernommen. Das heißt, der war im erweiterten Familienbesitz, also nicht bei seinem Papa. Der Onkel hat dann halt immer so nebenbei die Trauben an die Winzergenossenschaft geliefert, bis ihm das dann irgendwann einmal nicht mehr interessiert hat und dann hat das der Papa übernommen. Traubenpreise waren halt damals auch nicht das allergrößte im Mittelburgenland. Ne? Und vom Papa sind die dann zum Teil im Saftbusiness verarbeitet worden, zum Teil halt an die Genossenschaft geliefert worden, wie es halt gerade passt hat, bis der Sebastian dahergekommen ist und gesagt hat, Moment, mit dem Weingarten und die Reben könnte man eigentlich nochmal einiges mehr machen als Saft. Und recht hat er gehabt. Und weil die Traubenpreise ja noch immer niedrig waren, hat der Papa gemeint, weißt du was, probier's. Du bist eh da, probier's einfach aus. Wobei schon ein kleiner Deal dabei war, irgendwie hat dieses entgangene Geld für den Traubenverkauf und den Saft wieder reingeholt werden müssen. Und das hat der Sebastian aber auch sehr, sehr gut gelöst. Insgesamt sind aus dieser Blaufränkisch-Fläche zwei 500er Faseln ausgegangen. Eins hat er sich behalten. Das ist das, was wir hier drinnen haben.
Ja.
Mehr gibt es also davon nicht. Das sind so um die 700 Flaschen plus minus.
Ja.
Und das andere hat er einfach direkt im Gebinde verkauft an einen befreundeten Winzer im Südburgenland. Damit ist das Traubengeld wieder herinnen gewesen. Dann.
Ja, das ist natürlich nicht deppert. Ja. Super.
Weil dann hat auch keiner jetzt irgendwie warten müssen aufs Geld und so weiter und so fort. Weil ansonsten, hier musst du halt warten auf das Geld. Ne?
Naja,
das dauert
halt
ein bisschen, bis irgendwas
allein, wir haben jetzt 26 und das ist 23. Also allein das zeigt ja schon, das dauert ein bisschen. Und so wie du richtig gesagt hast, das hat ja noch einen Weg vor sich in
so
Wirklichkeit. Also.
Naja. Grundsätzlich hat er sich sehr darüber gefreut, dass er seinen ersten eigenen Versuch mit Trauben vom Hochberg starten kann. Das ist ja eine von den höchsten Lagen. Neckenmarkt ist grundsätzlich einfach eine coole Lage, liegt auf 400 Metern und die Reben sind schon 1990 vom Großvater gepflanzt worden. Also die haben schon ein gutes Alter
jetzt. Cool.
Ne?
Ja, 30
bis 40 Jahre.
Cool. Ja, voll.
Und die stehen nur dazu auf richtig geilem Klimaschiefer mit sandigem Lehm. Dort, wo sie stehen, ist auch nicht mehr so viel vom sandigen Lehm da. Und du merkst halt diese Schiefrige so ganz,
das
ganz weit da drinnen.
Sofort,
das ist richtig,
also
richtig cool.
Also wie diese Struktur da hinten durchzieht und wie das, diese Scharfkantigkeit, das kriegst du vollgas.
Eins
richtig
zu eins
cool.
Mit, genau. Alles sehr karg insgesamt und dementsprechend niedrig sind natürlich auch die Erträge.
Ja.
Also so ein halber Hektar und zwei 500er Faseln ist natürlich auch nicht so viel. Aber was rauskommt dabei an Qualität, ist natürlich was anderes und das war das, worauf der Sebastian abgesehen gehabt hat. Der Papa hat übrigens immer schon Bio gearbeitet. Das ist ein riesengroßer Vorteil natürlich für den Sebastian.
Cool.
Zertifiziert ist er erst seit ungefähr 5 Jahren. Also das ist natürlich schon biozertifiziert jetzt dadurch. Zertifizieren lassen hat er sich ungefähr, also der Sebastian hat die Geschichte nur ganz kurz erzählt, weil er sich, ich glaube, Spritzen von einem Bio-Kollegen ausborgen hat wollen. Und der Bio-Kollege hat gesagt, naja, wenn du die Spritzen nehmen willst, ich muss auch nehmen. Du musst eine Biozertifizierung haben, ansonsten können wir das nicht machen. Also
hat
der Papa
gesagt,
gut. Jetzt ist es soweit.
Aber
machen
ich glaube, glaub, mit Obstbau ist das so zach.
Im Burgenland vielleicht
wieder.
Nicht.
Ja, es kommt sicherlich auch darauf an. Ja. Ja, spannend.
Auf jeden Fall ist
cool.
Betrieb ist seit 5 Jahren jetzt zertifiziert. Kommt natürlich im Sebastian auch entgegen.
Nein, das ist halt als Start natürlich geil, wenn du nicht sagen musst, okay, ich muss jetzt erst einmal mit der Elterngeneration kämpfen, dass ich das irgendwie umstellen kann oder sonst was. Oder wie trennen wir das dann eben zwischen Wein und Obstbau? Wie funktioniert das alles, wenn wir im selben Gebäude arbeiten?
War kein Problem zum Glück. Ja. Ich bin Sebastian gefragt, wie das Ganze 23 dann angegangen ist. Der war ja, wie schon gesagt, 17 ungefähr, plus minus. Und ist gerade von einem Jahr auf einem Weingut heimgekommen, war voller Tatendrang. Und ich habe mir gefragt, was er für Vorbilder gehabt hat. Mhm. Also ob er irgendwelche Ideen im Kopf gehabt hat, wie er jetzt sein Blaufränkisch machen will. Und er hat gesagt, naja, dadurch, dass der Weingarten halt auf Schiefer steht, war schon das Südburgenland eigentlich ein großes Vorbild.
Ja.
Und ich finde, es passt so gut da drauf.
Ja, ja, voll.
Beim Blaufränkisch hat er auch rund die Hälfte als Ganztrauben verarbeitet. Da natürlich auch ein bisschen geschielt zum Herrn Wellanschitz rüber, mhm, weil er natürlich auch öfter mal so arbeitet. Ja. Und natürlich auch zu den Südburgenländern, die oft in der Stilistik so arbeiten.
Voll.
Vergoren, natürlich spontan, 2500 Liter Bottich, ganzen Trauben einfach oben drauf und dann 10 Tage auf der Maische. Das heißt nicht überextrahiert auch, das merkst natürlich. Du hast Blaufränkisch als durchaus intensive Traube, mhm, aber nicht überextrahiert. Das heißt, es bleibt da fein.
Ja.
Und es macht schon aus da, das Ganze. Das ist natürlich super cool. Und dann hat er es einfach direkt ins Holzfassel presst und 16 Monate da drin lassen. Fertig. Mit der Spontangärung und der Ganztraube hat er dann wieder mal einen kleinen Familienstreit angezettelt. Die Maische hat dann nämlich ein bisschen nach Uhu gestungen.
Ui,
und er hat natürlich nicht einkalkuliert gehabt, dass ihm Papa das sehr stressen würde. Der Papa hat gesagt, Flüchtige, das geht nicht, sofort schwefeln, wir müssen irgendwas tun, Hilfe, dieser Scheißwein, ich habe gewusst, wir sollen ihn nicht machen.
Ja, der wollte mich nicht machen. Ne?
Aber der Sebastian ist cool geblieben und hat gesagt, Papa, das wird schon. Und hat sich natürlich Verstärkung geholt. Stefan Wellanschitz to the rescue. Der arbeitet ja öfter mal mit seinen Roten ähnlich,
mhm,
und hat den Papa dann beruhigen können, weil er gesagt hat, schau, das ist kein Weltuntergang. Im Gegenteil, das wird noch einmal so, stresst dich nicht.
Ja,
und dann
ja,
hat es passt.
Ja, das stelle ich mir schon richtig, also ich stelle es mir auch richtig stressig vor, wenn das der erste Wein ist. Dann hast du auch noch dieses finanzielle Thema quasi, du willst ja auch ein Fassel verkaufen und das soll ja auch nicht komplett flüchtig sein,
das
ist auch schwierig.
Das zweite Fassel, das hat er mir natürlich auch erzählt,
ja,
da haben sie quasi alles an Technik gemacht, was man irgendwie
okay
machen kann, damit
das heißt,
ja
da haben sie einfach
ist.
Gut, okay.
Genau. Mhm. Also sowas natürlich für den Kollegen unten in der im Südburgenland passt hat.
Ja.
Aber das ist Gravit von Anfang an.
Okay. Gut, dann hast du, weil hätte ja sein können, dass der das auch eher
nein
in diese Richtung haben
also
will.
Also doch spontan vergoren und so weiter, ja. Aber halt.
Aber Schwefel und so ist wurscht und was irgendwie schön ist, ist auch wurscht. Okay.
Ja, ganz
gut,
genau.
Dann tust du dann natürlich ein bisschen leichter, ja.
Ja, also es hat eine Trennung gegeben zwischen den zwei Fest, aber Sebastian wollte halt sein so machen, wie er es machen wollte. Aber natürlich, wenn man einen Herrn Kohlfaktor zur Seite nimmt und dem Papa da ein bisschen hilft, gemeinsam das zu verstehen, dann geht das.
Gut, dass sich der Stefan nicht ausscheißt, die Sackel werden.
Ja.
Der hat schon andere Sachen gesehen.
So ist es. Ja, wie schon gesagt, 16 Monate war der Blaufränkisch dann insgesamt im Holz. Dann hat noch der Sebastian ein bisschen geschwefelt. Er hat gesagt, bei 20 frei sind wir da ungefähr.
Ja.
Und unfiltriert gefüllt, wie du eh schon vorher angemerkt hast. Und bevor ich dir jetzt erzähle, wie es weitergegangen ist, muss ich dir noch verraten, wo du diesen Wein kriegst. Und das ist eine gute Geschichte für sich natürlich. Wie wir schon anklingen lassen haben, ist Weinfurore der erste Händler von
richtig
Sebastian.
Das ist schon ein guter Start.
Das musst du einmal überlegen. Ne? Also wenn du eine enge Auswahl zusammenstellen würdest an ersten Händlerinnen und Händlern, dann würdest du Weinfurore halt auf jeden Fall mit reinnehmen, weil das
ja
ist halt Prestige auch.
Ja, super.
Das ist halt
ja
einfach
voll
sehr selektiv, sehr überlegt, immer ausgewählt, was da alles gibt. Das ist eine
guter
gute
Österreich-Fokus.
Guter Österreich-Fokus.
Trotzdem halt ein deutscher Händler.
Genau.
Auch geil, weil
also
österreichischer Händler
ist
super.
Ja.
Aber natürlich, wenn du einen deutschen Händler hast, der halt dann nochmal einen trotzdem viel größeren Markt
ja
bespielt, schon leiwand.
Absolut.
Plus München ist auch nicht so ein schlechtes Pflaster.
Ja.
Auch immer gute Österreich-Connection. Also
eigentlich
schon
optimal, ganz ja genau. Der Sebastian war gemeinsam, also jetzt würde jetzt mal die Story,
ja,
wie
ja
das überhaupt passiert
bitte
ist, weil Sebastian war tatsächlich gemeinsam mit dem Weingut Bauer Pöltl, wo er 24 und 25 immer mal zwischendurch wieder mitgearbeitet hat, damit er nicht fad wird, ne?
Ja.
Muss irgendwas tun zwischendurch. Auf einer Messe in München waren die zwei gemeinsam und dort hat er natürlich auch unterm Tisch seine eigenen, damals noch relativ frisch gefüllten Weine mitgehabt. Und grundsätzlich ist er ja sehr gern auf Messen, der Sebastian. Das sagt ihm schon, das findet er ganz lustig. Aber an dem Tag war die Stimmung relativ schwierig, hat er gesagt. Er war halt aus Wien weggefahren, weil er wohnt jetzt aktuell in Wien. Und war da gemeinsam mit seiner Freundin weggefahren. Dann ist er draufgekommen, weil shit, alle Ausweise sind im Burgenland.
Okay,
und haben sie einen kleinen Umweg drehen müssen übers Burgenland, weil über die Grenze fahren ohne Ausweis ist ja halt trotzdem immer scheiße.
Ja, gerade halt dieses Salzburg-München-Eck quasi, da wird schon immer wieder mal dann doch gern wieder kontrolliert.
Ja, du willst halt nicht das Risiko eingehen.
Ja.
Dann war natürlich alles doppelt stressig. Dann war die Stimmung nicht ganz so gut und er hat gesagt, an dem Tag hat er sich echt gedacht, oh, ausnahmsweise mal interessiert mich Messe einfach überhaupt
ja
gar nicht. Und dann vor Ort hat sich das Blatt aber gewendet zum Glück. Insgesamt war das einfach einer der geilsten Messen, die er da in letzter Zeit gemacht hat, weil die Leute sehr, sehr interessiert waren an Rotwein. Und das passiert
ja
generell nicht so oft, vor allem in Deutschland nicht so oft, dass die Leute wirklich Rotwein trinken wollen. Es war natürlich eine burgenlandfokussierte Messe. Mhm. Das heißt, die Leute sind schon gekommen mit diesem Vorinteresse Richtung Rotwein hin, aber einem hat das natürlich sehr taugt, dass da die Leute wirklich was wollten. Und deswegen hat er schon mal eine gute Zeit gehabt. Ne? Also da ist ihm dann der Knopf aufgegangen und hat gesagt, ja okay, taugt mir schon, ist schon wieder gut. Mhm.
Da macht Sinn, dass ich auch da bin.
Da quasi, macht ja Sinn, dass ich auch da bin, genau. Ich meine, ich hätte sowieso, wie schon gesagt, Bauer Pöltl unterstützt.
Hacken müssen, ja.
Aber jetzt hat es ihm Spaß gemacht. Und dann ist der Gerhard von Weinfuhrer auf der Matte gestanden. Und im Vorfeld der Messe hat der Sebastian sich mal kurz überlegt, welche Händlerinnen und Händler können, die eventuell anschreiben, wenn ich schon in München bin. Hm. Und er hat gesagt, Weinfuhrer hat er sich nicht einmal traut, auf die Listen zu setzen. So viel Respekt hat er gehabt.
Na sicher, weil die sind halt geil.
Ja.
Und du denkst dir, ja, ich habe da den ersten Wein gemacht, also keine Chance.
Yes. Der Gerhard ist ja eigentlich zu Bauer Pöltl gekommen, hat verkostet und im Anschluss hat ihm der Sebastian nonchalant, wie er halt ist, einfach einmal gleich seinen eigenen Blaufränkisch eingeschenkt. Der Gerhard hat verkostet, hat sich bedankt, hat sich verabschiedet und ist ein paar Minuten später wieder auf der Matte gestanden und hat gesagt, schenkt mir noch was ein davon.
Sehr gut.
Das Spiel hat sich noch viermal wiederholt. Also der ist immer wieder gekommen, hat sich nachschenken lassen, nachschenken lassen, nachschenken lassen. Und der Sebastian hat sich gedacht, okay, da könnte jetzt was dran sein. Und beim letzten Mal nachschenken hat er dann den Sebastian und seine Freundin die Marie, die eben auch mit war, am nächsten Tag ins Büro eingeladen und hat gesagt, wir verkosten das jetzt gemeinsam mit dem Team. Steht einmal vor dem Pressure. Oh mein Gott, du stehst auf dieser Messe, erwartest das überhaupt gar nicht.
Dann kommt der Oldchef
von Weinfuhrer vorbei und kommt wieder und kommt wieder und kommt wieder und sagt, nein, weißt du was, wir kosten das jetzt in großer Runde gemeinsam.
Mhm.
Aber natürlich machst du es. Und natürlich ist der Sebastian gemeinsam mit der Marie dann am nächsten Tag vor den Türen der Weinfuhrer gestanden, hat seine Weine einpackt. Wie schon gesagt, damals waren das schon zwei, die er mitgehabt hat. Einerseits in Blaufränkisch, andererseits in Chardonnay.
Mhm.
Und hat das gemeinsam mit dem Team verkostet. Und das ganze Team hat dann gesagt, hey, was für ein Erstlingswerk. Sowas haben wir jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Was hast du noch? Wir nehmen alles.
Mhm. Gut so.
Und jetzt stell dir mal vor, Weinfuhrer kauft einfach deinen gesamten ersten Jahrgang komplett auf.
Ist geil.
Wie stolz du da sein musst.
Das ist sicher Wahnsinn, ja.
Jedenfalls gibt es dort auch aktuell noch ein paar Flaschen Blaufränkisch 23 zu holen. Preislich sind wir bei 22 Euro. Holt euch das schnell, bevor es vorbei ist.
Unbedingt. Jetzt bevor ich das bewerte.
Ja, bitte.
Hast du die Geschichte auch noch von der anderen Seite mit? Weil sonst kann ich die nochmal kurz da einwerfen.
Bitte, ich nehme es von der anderen Seite mit,
weil
nein, habe ich nicht.
Die Geschichte aus Weinfuhrer, wie sie erzählt haben und auch kommuniziert haben, ist ja so gegangen, das finde ich auch sehr, sehr sympathisch, dass der Chris Bieber gesagt hat, quasi der Papa ist immer auf der Messe.
Ja genau, und er ist im Normalfall nicht so super motiviert, dass er auf dieser Messe ist, weil es ist halt auch relativ Standard-Burgenland-Messe.
Es ist eine sehr klassische Messe grundsätzlich.
Genau. Aber er geht halt hin, weil er liebt halt Österreich.
Richtig, genau. Und der Chris hat das ja auch so erzählt, quasi so, ja, er geht halt da immer hin, sie denken sich immer, ja, soll er halt hingehen,
ja, genau.
Und er kommt aber nie mit irgendwas zurück, weil es sind eh die üblichen Verdächtigen halt dort aus der Klassik, es ist nichts Spannendes und was Neues passiert da sowieso nicht. Und dann kommt er halt mit sowas zurück. Also das finde ich schon auch super,
absolut, dass
da quasi auch von der anderen Seite gar keine Erwartungshaltung da war, dass
nein,
da jetzt irgendwas finden und dann kommst du auf sowas. Also das zeigt auch, du musst halt teilweise Sachen machen, wo du nicht erwartest, dass irgendwas rauskommt und nicht schon vorher denken, ja, das muss unbedingt das und das so und so funktionieren, weil das ist eigentlich absurd, den Fall gibt es ja eigentlich nicht. Du stehst auf einer Messe für ein anderes Weingut mit deinen Weinen, hast dann einen Händler im Kopf, der für dich eigentlich optimal wäre, aber aus deiner Sicht halt viel zu weit weg.
Unmöglich zu erreichen ist.
Völlig unmöglich und auch eigentlich nichts auf der Messe verloren hat.
Yes.
Und dann kommt genau der zu dir her, kostet dann auch noch deinen Wein und findet den Leibwein. Das sind so viele Faktoren.
Absolut.
Geil.
Aber ich finde es halt auch stark von Gerhard, dass er dann nicht sagt, irgendein Junge ist mir jetzt wurscht, sondern dass er nur mehr kommt und nur mehr kommt und nur mehr kommt,
ja,
kostet und dann sagt, okay, weißt du was,
Da siehst du halt auch sehr gut, woher dieser Status, den Weinfuhrer heute genießt, herkommt, weil das ist halt ein Fuchs.
Absolut, ist er einer.
Und der ist halt so drinnen, dass er selbst nach viele, viele Jahren immer noch ständig auf der Suche ist, offensichtlich nach geilen neuen Sachen und sowas dann entdeckt.
Ja.
Weil du könntest genauso auf der Messe, wie du richtig sagst, durchgehen, alles kosten, dann kommt irgendein Junge in dieser Klassik drinnen, eingebettet ist auch ein schwieriges Setting für den Wein.
Ja, komplett.
Weil alles schmeckt ganz anders, das schmeckt jetzt halt so.
Wobei, das steht
vielleicht
dann schon
ein Vorteil,
raus.
Ja, voll.
In dem Fall wahrscheinlich einfach etwas, was dann auf eine ganz andere Art und Weise herausragend ist, wo es halt nur mehr nachverkosten gewusst. Und alleine das ist ja schon mal was wirklich Besonderes.
Voll geil, ja.
Ja. Also sehr, sehr schön. Insgesamt einfach eine großartige Geschichte. Ich habe mich so gefreut, auch, wie mir der Sebastian das nochmal von seiner Warte aus erzählt hat, persönlich erzählt hat. Voll weil ich habe natürlich auch die Story dann gelesen in dem Weinfurore-Newsletter und habe das schon von der Seite sehr, sehr süß gefunden. Und habe mir dann gedacht, okay, passt, jetzt muss ich mal nachtelefonieren.
Das müssen wir im Detail wissen.
Genau. Und da fragen. Cool. Ja, bitte mega. Um deine Bewertung.
Ja, mega Wein. Also es macht richtig Spaß. Trinkfluss unendlich. Die Flaschen ist unendlich schneller.
Dein Glas
also,
ist auch
das
leer.
Das ist klar, ja. Finde ich für ein Erstlingswerk natürlich unfassbar.
Yes.
Ich bin irgendwo bei einer 9,3, 9,4. Also
9,4 bei mir.
Ich würde das sehr gern auch in 10 Jahren einmal kosten.
Ja.
Es wird sicherlich in 10 Jahren nichts mehr davon geben, weil
ich glaube, ich habe auch Flaschen
so eine kleine
jetzt
Menge. Ja, passt, liegt ganz weit weg. Aber richtig, richtig, richtig gut. Und ich bin halt ultra gespannt, was da noch passiert, wenn du mit sowas anfängst.
Ich erzähle dir jetzt gleich noch, was alles passieren wird.
Ah, super.
Es ist richtig viel noch los. Aber ich kann da natürlich nur zustimmen.
Ja.
Was für ein Erstlingswerk, Sebastian. So. Und jetzt schauen wir uns an, wie es mit Sebastian weitergeht nach diesem allerersten Jahrgang. Wie schon gesagt, zuerst müssen wir mal Weinbauschuljahr 4 abschließen. Mhm. Ja, wir sind nur noch in der Schule. Fair. Dann gibt es den 2024er Jahrgang mit nicht nur Blaufränkisch, sondern auch einem Chardonnay. Der ist bei Weinfurore übrigens schon ausverkauft. Wo er war ein bisschen weniger Menge da.
Okay.
Die 24er Weine hat er bei Bauer Pöltl im Keller machen können tatsächlich. Mhm. Und das hat den Grund, dass er 23 draufgekommen ist, dass der Betrieb von den Eltern für Softmachen optimal ist.
Ja.
Für Weinmachen ein bisschen zart, einfach weil die Gebäude zu kalt werden, weil sie nicht genug isoliert sind für das längere Arbeiten. Und das heißt, für die Gärung ist es dann ein bisschen zart geworden, weil es relativ kalt geworden ist. Es ist zwar gut umgegangen, aber er hat sich damals schon ein bisschen Sorgen gemacht zwischendurch.
Dass das irgendwie wieder abstoppt und dann musst du ewig warten, bis wieder warm wird. Ja.
Genau, weil für Softmachen brauchst du die Gebäude eigentlich nur im September und Oktober und danach arbeitet keiner mehr drin. Und das heißt, es ist einfach nicht so stark isoliert, dass es diese richtige arge Kälte abhalten wird. Und dementsprechend hat er dann bei Bauer Pöltl eben arbeiten können, wo er ohnehin, wie schon gesagt, immer mal wieder gearbeitet hat zwischendurch. Lagern lassen sie die Weine dann wiederum super beim Betrieb von den Eltern. Es ist nur für diese Gärung so ein bisschen das Problem gewesen, dass es ein bisschen zu kalt worden ist. Für 26 plant der Sebastian aber auch einen Umbau am Betrieb, sodass er dann wirklich alles daheim machen kann. Bisschen mehr Isolation in manchen Gebäudeteilen einbauen, sodass er halt dort, wo er arbeiten, wie er arbeiten kann.
Weil solange sie von der Fläche her ausgeht, ist halt schon
das ist kein Problem,
das,
ja. Genau. Ende 24 hat der junge Mann noch seinen Zivildienst angehen müssen, natürlich.
Ach ja, das kommt ja auch noch immer, ja, genau. Klar.
Nicht vergessen, da sind wir noch immer weit unter 20.
Mhm.
Zwischenzeitlich hat er immer wieder bei Bauer Pöltl mitgeholfen, gearbeitet, natürlich auch umtriebig gewesen und hat so ein bisschen geschaut, wo er denn neue Rebflächen herkriegen kann für sein Projekt, weil er wollte natürlich mehr machen. Der war da angefixt, wie das gemacht hat.
Sicher.
24 hat es, wie schon gesagt, zwei Rebsorten gegeben, mit denen er gearbeitet hat. 25 hat die Lese schon ganz, ganz anders ausgeschaut. Da war der Zivildienst vorbei, der Sebastian hat richtig auftragen können und hat einige Projekte gestartet. Zum einen hat er endlich seinen ersten richtigen Furmint als Lese einbringen können.
Geil.
Er liebt Furmint, der Mann. Und den hat er tatsächlich selber im Bodigraben ausgepflanzt, vor mittlerweile 4 Jahren. Der Mann hat mit, 16, sie dachte, Furmint ist die richtige Wahl.
Sehr gescheit.
Alter.
Sehr gescheit. Dass ich von den richtigen Leuten was angeschaut. Sehr,
absolut.
Sehr gut.
Damals war das natürlich wieder ein kleiner Kampf mit dem Papa, weil was soll man denn mit Furmint jetzt machen da? Aber auch da hat der Herr Kolfock wieder ausgeholfen, Überzeugungsarbeit geleistet und die Sache war dann erledigt.
Ja, trinkst einmal Remember, die Geschichte ist erledigt.
So ist es. Und jetzt hat er zum ersten Mal eben Furmint lesen können und ist super excited, was da alles passieren kann damit. Aber nicht nur der Furmint ist neu. Insgesamt hat der Sebastian jetzt aktuell 25,2 Hektar zur Verarbeitung gehabt. Und da sind neben den drei schon genannten Rebsorten auch Grüner Veltliner dabei gewesen und Pinot Noir. Und Pinot, der ist mittlerweile sogar schon wieder gerodet.
Yeah.
War nicht so. Hat er nicht so dort, war aber eine fade Lage. Und Grüner Veltliner ist jetzt auch nicht die allerspannendste Lage gewesen, aber das wollte er einfach mal probieren, damit er möglichst viel probieren kann. Mhm. Ne? Außerdem gibt es mehr Blaufränkisch, auch von einer Horizoner Lage mit alten Reben. Auch das ist natürlich super cool.
Sehr schön.
Und außerdem ein bisschen mehr Chardonnay von einer zweiten Lage nur dazu. Weniger Kalk, ein bisschen mehr Richtung Sand und Schotter. Natürlich wieder ganz anders von dem her, wie du das verarbeiten kannst. Und diese neue Spielwiese war eigentlich was er wirklich wollte. Mhm. Also der wollte wirklich einfach ganz viel ausprobieren.
Ja.
Und nicht nur in dem, was es an Rebsorten gibt, sondern auch in dem, was es an Verarbeitungsweisen gibt. Er hat fast alles, was irgendwie gegangen ist von der Menge her, zweimal gelesen. Also zweimal gelesen.
Ja.
Und unterschiedlich verarbeitet. Um halt so viel wie möglich machen können, Also unterschiedliche Lesezeitpunkte, unterschiedliche Maischestandzeiten unterschiedliche Ganztraubenanteile, alles durchgetestet von vorne bis hinten. Jetzt hat er insgesamt um die 20 Fässer, vor allem kleine Barriques, im Keller und beobachtet sehr, sehr gespannt, was passiert. Und natürlich ist es noch nicht fertig. Ne? Außerdem hat er auch von einem Winzer aus St. Anna in der Obersteiermark Trauben tauscht. Den Winzer hat er damals auch in Schweden kennengelernt gehabt. Das war halt auch zu dem Zeitpunkt einfach ein junger Praktikant. Und er hat gesagt, wenn ich jetzt schon immer weggehen kann, hole ich mir die Praktika zumindest ins Haus und hole mir halt auch Trauben von anderen Orten ins Haus.
Gut, das ist natürlich deswegen, auch eine Möglichkeit. Ja.
Genau, damit er halt da ein bisschen spülen kann. Weil grundsätzlich, das hat er schon anklingen lassen, hätte es ihm schon gejuckt, nochmal wirklich ins Ausland zu gehen und weggehen.
Das wäre meine Frage gewesen, ja.
Am Schluss hat er dann trotzdem den Aufbau vom eigenen Projekt Vorrang geben.
Ja.
Und das war ihm dann wichtiger.
Wenn das jetzt ins Rennen anfängt, ist es halt auch schwierig, dass du sagst, ja passt, ich bin die meiste Zeit vom Jahr jetzt nicht da.
Ja.
Und zur Lese muss sowieso da sein, dann geht fast nur mehr irgendwie Neuseeland, Overseas. Südafrika. Also.
Und das ist gar nicht so easy.
Ja.
Ja, also er hat dann einfach dem Vorrang gegeben, aber das heißt ja nicht, dass er jetzt aufhören muss zu experimentieren.
Mhm.
Und so hat er gesagt, Traubentausch ist einmal eine Möglichkeit, mal was anderes reinzuholen aus einer anderen Region.
Guter Gedanke, ja.
Ja, ja. Und außerdem, wie schon gesagt, er arbeitet ja nebenbei an anderen Betrieben auch noch. Also er holt sich sowieso konstante Erfahrung von sich selber und von anderen Ecken auch.
Mhm.
Und ist natürlich auch für ihn Austausch, haben wir ja schon gehört. Herr Kohlfock, lass grüßen. Die Lese und der Winter 25 waren für Erma wirklich eine Zeit, um so ein bisschen seine Prioritäten für die Zukunft zu ordnen und relativ klar einzuteilen, was er jetzt machen will und wohin er auch seinen Fokus legen will. Im roten Bereich ist das sehr, sehr klar der Blaufränkisch. Das ist natürlich keine Überraschung. Da gibt es ab 25 dann auch mehr Blaufränkisch vom Schiefer. Wahrscheinlich wird es auch einen Ortswein geben.
Oh, cool.
Also wir haben jetzt einfach insgesamt mehr Flächen. Das mit den Riedenweinen liegt nur so ein bisschen in der Zukunft, aber es mengenmäßig insgesamt noch schwierig ist und die Challenge halt auch größer ist, das wird er schon ordentlich, das will er schon ordentlich angehen und ordentlich machen. Aber die Zeichen stehen gut, weil der Sebastian jetzt noch drei weitere Blaufränkische Weingärten in Aussicht bzw. sogar im Besitz hat schon.
Ah, cool.
Hat er was kaufen können sogar, das taugt ihm extrem. Alle auf der Riede Hussi, auf Kalk, insgesamt sind es 1,2 Hektar. Damit kannst du also schon arbeiten.
Ja,
das macht schon Spaß. Chardonnay wird der Sebastian schon noch behalten, aber der Fokus wird jetzt viel klarer auf Vermint gehen. Und dann gibt es noch ein kleines Herzensprojekt, das er umsetzen will, nämlich Neuburger auspflanzen.
Oh, okay. Spannend.
Die Rebsorten hat es ihm tatsächlich angetan und in der Ried Hussi gibt es natürlich ordentlich Kalk.
Ja.
Das heißt, das wäre eine coole Option, ein guter Boden dafür. Und wenn es um Weißweinwinzer in der Region geht, dann hat der Sebastian schon gemeint, also Erwin Tienhof ist ein riesengroßer Favorit und ein riesengroßes Vorbild.
Wer sonst, wenn du Neuburger sagst, muss Erwin Tienhof sein?
Genau. Und das wird ihm schon ertaugen, wenn er da was in diese Richtung probieren kann. Das ist einfach eine spannende Rebsorten, die da sehr gut hinpasst. Und ja, ich glaube, dass es eine sehr gute Idee ist, dass es sich dann nochmal spezialisiert.
Ja.
Beim Blaufränkisch kann er dann 26 hoffentlich so richtig anfangen zu experimentieren. 25 war die Ernte leider eher ein bisschen kleiner.
Mhm.
Deswegen war noch nicht so viel Spielraum da. Aber mit jeder Fläche, die dazukommt, kann er sich natürlich auch mehr trauen, hat er gesagt.
Klar.
Auf ganz lange Frist wird es ihn schon August dann mit Vermint vielleicht einmal ein bisschen Süßwein zu machen, weil das ist schon etwas, was ihm taugt. Und das passt auch sehr gut in diese Burgenland-Legacy rein.
Ja,
ne?
Klar.
Und in die Vermint-Legacy ganz genauso.
Mhm.
Aber das ist ein sehr langfristiges Projekt.
Okay.
Er hat mir gesagt, das wird noch halt gustern, es ist halt nochmal was ganz anderes, auch sehr spannend. Mal schauen, ob da noch irgendwas kommt. Jedenfalls aus dem Jahrgang 25, weil das ja doch ein bisschen näher ist als diese ganz entfernten Projekte, wird es ungefähr um die 4000 Flaschen geben, vorausgesetzt, es gefällt einem alles natürlich, vorausgesetzt, es passt alles und er würde es alles so füllen. Ah, ansonsten ist der Sebastian sehr, sehr busy natürlich. Seit Dezember 25 arbeitet er nämlich bei Wein & Co.
Ah, wirklich cool.
In Wien und nutzt das gerade komplett aus, was man da alles verkosten kann.
Ja,
also
super.
Er hat gesagt, er taucht gerade extrem ein in diese ganze Weinwelt und ihm taugt es viel, dass er diesen Horizont jetzt so erweitern kann von allen Weinen, die er verkosten kann. Weil wenn du bei Wein & Co. arbeitest, gerade in den Shops und so weiter, wissen wir eh alle von vielen Erzählungen, hast du halt die Möglichkeit, dass du extrem viel verkosten kannst. Aber was gerade reinkommt, es gibt da immer betriebliche Verkostungen und so weiter und so fort. Das heißt, du lernst halt einfach sau viel kennen. Du kannst dich extrem weiterbilden, wenn es dich interessiert. Und das nutzt er natürlich gerade komplett aus.
Ja.
Wer ihn aktuell besuchen kommen will, er ist jetzt im Shop in der Landstraße.
Good to know.
Schaut mal vorbei bei ihm. So, das war meine Geschichte über einen jungen Winzer aus dem Burgenland, der gerade absolut Vollgas gibt und auf dessen zukünftige Projekte ich mich natürlich extrem frei und wir uns alle freuen dürfen.
Yes, Weltklasse. Super, danke, dass du die Folge gemacht hast.
Sehr gerne.
Sonst hätte sie halt irgendwann gemacht.
Yes.
Aber richtig schön, mega Wein und eine wahnsinnig coole Geschichte. Also finde ich natürlich, ich finde es immer halt super, wenn du merkst, wie viel Drive da junge Leute haben, die da gerade einen ersten Wein gemacht haben und halt voll durchziehen und ganz viel ausprobieren. Und das gefällt mir immer, wenn du so hörst, was die alles probieren und was die alles machen, was da gerade aus diesen vielen Geschichten, die wir halt gehört haben, immer denkst, yes, genauso musst du das machen. Weil wenn du da anschaust, wie haben es die anderen Leute, die großartige Weine heute seit Jahrzehnten machen, wie haben es die gemacht? Die waren unterwegs, die haben geschaut, dass ausprobieren, was irgendwie geht. Die haben geschaut, dass verkosten, was irgendwie geht. Und alles davon hat er einen Plan und macht er. Finde ich super. Und gerade dieses unterschiedlich ausbauen und einfach da auch sagen, ja passt, ich muss jetzt nicht im nächsten Jahr gleich meine 5 Hektar Fläche haben und da jetzt auch alles am Markt bringen oder sonst was, sondern eher Flächen einmal holen, unterschiedliche Rebsorten und dann eben diesen Split machen und sagen, ich baue das jetzt in 2 Varianten aus und schaue, was mir mehr taugt.
Voll.
Mit dem Hintergrund, dass ich sage, ja, ist mir schon bewusst, dass vielleicht das eine Fassel dann halt nichts wird oder dass ich das vielleicht irgendwo verschneiden muss oder verkaufen muss.
Ja.
Aber ich habe ja viel mehr Lerneffekt.
So
und
ist
das
es.
Machst du ja nur, wenn du anfängst.
Und er macht es halt wirklich, wirklich, wirklich intensiv. Also wie viel Arbeit er da macht, was er da erzählt hat, das ist schon arg.
Super.
Aber es ist so sinnvoll.
Voll.
Es ist so, so cool, dass er sich da so reinhaut. Und ich finde es immer wieder beeindruckend, was manche Leute machen, die halt 18, 19, 20 sind.
Ja.
Wie viel die nachdenken über so Sachen, wo ich mir denke, Alter, was habe ich gemacht?
Ja, ja.
Gar nicht
Wahnsinn,
so viel.
Wahnsinn, ja. Es ist extrem beeindruckend. Also wirklich Kudos, Sebastian. Wahnsinn.
Yes.
Richtig, richtig stark. Danke für diese wunderschöne Folge. Wir sind damit auch am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns wie immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Aufpassen, wie immer, die Weintipps nicht an uns beide gleichzeitig schicken, sonst ist es ja keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns auch immer sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. auf. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.